Okay, dann lasst uns mal aufschlagen zum Hebräerbrief. Hebräer Kapitel 12. Hebräer Kapitel 12. Meine Predigt heute Morgen, die heißt Bitterkeit, Fragezeichen, nein, danke, Ausrufezeichen. Hat ein bisschen was mit Vergebung und diesen Dingen zu tun, denn mir sind da einige wirklich interessante und wichtige Dinge gekommen. Es ist ja so, ein Problem ist, dass wir lesen, was Jesus sagt, zum Beispiel in Markus Kapitel 11. Wenn ihr Leuten nicht vergebt, dann wird auch euer Vater im Himmel nicht vergeben. Erinnert ihr euch? Okay, dann tut dir also einer was, jemand dreht dir was rein und im nächsten Moment steht in dir ein kleines Männlein auf und sagt, du musst vergeben. Und das ist eine Qual. Du hast nämlich überhaupt keine Lust zu vergeben, in dem Fall, wo dich gerade jemand verprügelt hat oder betrogen hat oder sonst was mit dir gemacht hat. Das ist eine normale Reaktion, erst einmal zornig zu sein. Und wenn du dann ankommst und versuchst, im Moment dieses Zorns dem zu vergeben, dann machst du einen Riesenfehler. Du verknotest dich innerlich. Okay, Jesus hat es auch nie so gedacht, dass du jemandem vergeben sollst, indem du deine Gefühle vergewaltigen tust oder deine Emotionen, wenn sie gerade eben im Zorn stehen. Das ist ein bisschen anders zu verstehen. Da gibt es viele Missverständnisse und ich denke, ihr habt da einen neuen Zugang gefunden. Denn das Problem ist eigentlich nicht das mit der Vergebung, sondern das Problem ist die Bitterkeit. Die Menschen denken, sie müssen vergeben und dann, was sie eigentlich meinen oder was sie eigentlich wollen, ist die Bitterkeit in ihrem Herzen loswerden, die sie krank macht, die sie fertig macht. Da ist ein Unterschied. Zwischen Vergebung und Bitterkeit ist ein Unterschied. Oder zwischen Nichtvergeben und Bitterkeit ist auch ein Unterschied. Denn wisst ihr, dass Jesus vielen Menschen nicht vergeben hat? Im Gegenteil, er hat sogar über die Pharisäer ein Wehe ausgesprochen, von vorn bis hinten, die ganze Bibel. In der Bergpredigt, wenn eure Gerechtigkeit nicht viel besser ist als die der Schriftgelehrten und Pharisäer, so werdet ihr nicht ins Reich Gottes eingehen. Weiter hinten, dann Richtung Endzeitrede, sagt Jesus, wehe euch, ihr Pharisäer, und nun mal wehe, wehe, wie sollt ihr dem Gericht der Hölle entfliehen? Also nichts mit, oh, ist nicht so schlimm oder so, versteht ihr? Im Gegenteil, man, der lässt es ganz schön knistern, der Herr. Wir müssen das zur Kenntnis nehmen. Paulus sagt auch, als da jemand, offensichtlich ein junger Mann in der Gemeinde in Korinth diesmal, irgendeine, offensichtlich keine Christin, ja, die mal seines Vaters Frau noch dazu war, die Stiefmutter also, mit der zusammengezogen ist und die Gemeinde gesagt hat, oh ja, wenn sie sich verstehen, ist ja nicht so schlimm, ja, sind wir tolerant. Sagt Paulus, hey, spinnt ihr oder was? Na, tut gefälligst den Bösen von euch selbst hinaus, schmeißt den raus. Er geht sogar noch weiter. Er sagt, den habe ich im Gebet dem Satan übergeben. Also ist das Gegenteil von für den Beten. Ich will jetzt da nicht näher drauf eingehen. Wie hat er den Typi dem Satan übergeben, dadurch, dass er ihn aus der Gemeinde entfernt hat? Er hat nicht über ihn Flüche ausgesprochen und so Zeug. Das hat er nicht gemacht, okay? Aber er hat darauf bestanden, dass man den entfernt aus der Gemeinde. Er hat also nichts mit Toleranz und so weiter am Hut da gehabt oder irgendwie sowas oder mit dem blind hinein vergeben. Ich glaube, man kann so viel falsch verstehen, wenn man die Bergpredigt liest. Es ist der Hammer. Und Menschen verstehen Sachen begeistert falsch. Sie lesen zum Beispiel, richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet. Und im nächsten Moment können sie sich kein Urteil mehr bilden. Da kann jemand drauf lossündigen bis zum geht nicht mehr. Ja, wir sollen ja nicht richten. Aber darum geht es da eigentlich gar nicht. Natürlich musst du richten. Jesus selber hat es ja auch gemacht. Wie kann Jesus ein Wehe über einen Pharisäer aussprechen und gleichzeitig sagen, richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet? Offensichtlich geht es hier nicht um ein gerechtes Urteil bilden, sondern um dieses bittere, böse Richten. Da ist ein Unterschied. Seid ihr noch mit dabei? Ganz, ganz wichtig. Wir dürfen bei der Betrachtung vor allem der Bergpredigt nicht unser Hirn ausschalten. Wenn du nämlich genau das alles tust, was da steht. Okay, wenn einer kommt und dich um dein Gewand bittet, dann gib ihm den Mantel auch noch. Solche Sachen. Wenn du das tatsächlich praktizierst, oder wenn wir das alle machen würden, wenn die ganze Welt das machen würde, wisst ihr, was passieren hätte? Wir würden die Fundamente der Gesellschaft umgraben. Denn du öffnest dich ja für Missbrauch noch und nöcher. Na, weil wenn jemand weiß, dass du alles, was du hast, hergibst, ich garantiere dir, da gibt es dann eine lange Schlange. Von Leuten, die alles, was du hast, haben wollen. Weil der ist ja so blöd und gibt es her. Offensichtlich hat Jesus es nicht so gemeint. Okay, Jesus hat auch an anderer Stelle gesagt, Also er sagt in der Bergpredigt, sagt er, wenn euch einer was nimmt, dann gibt ihm, wenn er euch einer das Kleid nimmt, gibt ihm den Mantel noch oben drauf. Okay? Gleichzeitig sagt er aber auch im selben Evangelium, Kapitel 18, Matthäus Kapitel 18, er sagt, wenn dein Bruder gegen dich sündigt, und wenn dir einer was klaut, dann sündigt er gegen dich. Dann nimm ihn beiseite, red mit ihm. Wenn er sich nach dir richtet, super, du hast deinen Bruder gewonnen. Da ist also nicht die Rede davon, hey du, ich weiß, du hast mich betrogen und so weiter, und ich vergib dir das einfach blind. Der sagt, ja, super, dann hau ich dir gleich nochmal eine rein. Versteht ihr die Reaktion? Das ist typisch menschlich sowas. Jemand, der bereit ist, geplündert zu werden, auszuplündern, das ist das Normalste von der Welt. Jesus sagt aber, okay, wenn der nicht auf dich hört, dann bring den vor die Gemeinde. Wenn er auf die Gemeinde nicht hört, dann sei er dir wie ein Heide und ein Zöllner. Dann hab mit ihm keinen Kontakt mehr. Könnt ihr sehen, dass man das eine Extrem und das andere Extrem, das eine Extrem des immer Vergebens und das andere Extrem von nie vergeben, dass es beides verkehrt ist. Du sagst dann, ja, aber warum hat Jesus dann in der Bergpredigt so dermaßen hyperbelmäßig übertrieben mit so vielen Aussagen? Wenn dir dein Auge Probleme schafft, reiß es aus, hau deinen Arm ab und lauter solche Sachen, wenn er dir Probleme macht. Jesus hat es aus einem bestimmten Grund gemacht, dass er so geredet hat. Nehmen wir mal einfach das Beispiel mit, wo er auch sagt, in Matthäus Kapitel 5, ihr habt gehört, dass gesagt ist, du sollst deine Freunde lieben oder deine Nächsten lieben und deine Feinde hassen. Schau, das steht aber so in der Bibel im Alten Testament nicht. Da steht nur drin, du sollst deine Nächsten lieben. Davon, dass du deinen Feind hassen sollst, steht nichts. Die Rabbis und die Schriftgelehrten, die haben sich nur gedacht, naja, wenn wir die Nächsten lieben sollen, also wenn wir unsere Brüder lieben sollen, dann sollen wir offensichtlich unsere Feinde hassen. Versteht ihr, das war eine Lehre, die da nochmals hatten. Und ich sage euch mal ein Geheimnis. Wenn du jemandem das Recht gibst, jemanden zu hassen oder eine bestimmte Gruppe zu hassen, dann hassen die Menschen mit Begeisterung. Ich habe festgestellt, dass die Saat des Hasses viel schneller aufgeht als die Saat der Liebe. Du kannst einen mal anfauchen und der vergisst es die nächsten 75 Jahre nicht mehr. Und du kannst einen besonders freundlich grüßen und nach 5 Minuten hat er das vergessen. Dein Mann motzt dich an und du vergisst es nie mehr. Das ist eingebrannt in deine Erinnerung. Damals, 1983, beim Zelten in Spanien. Und immer wenn eine Krise kommt, tauchen diese Sachen auf. Ja. Aber dass du dir gleichzeitig jedes Mal 1000 Euro teure Klunker zum Hochzeitstag geschenkt hat und eine Weltreise, die er organisiert hat, auf einer Privatjacht. Machen ja alle. Okay, was ich sagen will, ist, die Menschen verarbeiten negative Dinge wesentlich lebhafter in ihrer Fantasie als die guten Dinge. Irgendeiner raunt sich an auf der Arbeit und dann wirst du gemobbt. Dass derselbe Mann dir gleichzeitig die ganze Arbeit abgenommen hat in der Vergangenheit, hast du schon wieder vergessen. Was ich sagen will, ist, dass die Saat des Hasses viel schneller aufgeht als die Saat der Liebe. Wenn also ein Rabbi jetzt hergeht und sagt, du sollst deine Nächsten lieben, aber deine Feinde, die dürfst du hassen, dann konzentrieren sich die Menschen nicht auf die Nächstenliebe, sondern auf den Hass des Feindes. Und genauso waren die damals drauf. So ähnlich wie die Nazis. Kein Jude konnte seinem Nazi recht machen, versteht ihr? Oder kein Kapitalist einem Kommunisten. Wenn du mal festgelegt bist, das ist der Klassenfeind, der gehört nicht zu unserer Rasse oder wie auch immer. In dem Moment hast du eine Gruppe, die du hassen dürfst und dann hassen die Menschen die mit Begeisterung. 6 Millionen tote Juden allein hier im Gebiet des Deutschen Reichs in seinem Einflussbereich. Leute, das ist doch der helle Wahnsinn. So, Jesus spricht also zu seiner Gruppe von Menschen, die aufgeladen sind mit Hass, versteht ihr? Hass gegen die Römer, Hass gegen die Samariter. Hass gegen alle anderen, Hass gegen jeden, der nicht genau so denkt und handelt und ist wie ich. Und also wenn du in einer Gruppe bist, die so dermaßen vollgeladen ist mit Hass, das Lenkrad also dermaßen nach links ausschlägt, dann musst du hineingreifen und radikal nach rechts drehen. Und genau das macht Jesus. Jesus kommt an und sagt, ihr habt gehört, dass ihr hassen sollt, aber ich sage euch jetzt mal was, liebt eure Feinde, wenn sie euch watschen, haltet ihnen die andere Backe auch noch hin. Jesus hat es gemacht, zwecks dramatischen Effekt. Er hat es gesagt, damit die Leute aufpassen auf das, was er sagt. Das hat er nicht wörtlich gemeint. Als er nämlich selber geschlagen wurde, in seiner Verhandlung, ihr erinnert euch, nach Gethsemane, wumms, Jesus hat einfach was gesagt. Klatsch hat eine drinnen gehabt. Jesus hat nicht gesagt, okay, jetzt hau hier auch noch her. Hat er nicht gemacht. Sondern er hat gesagt, hey, auf was für eine Rechtsgrundlage schlägst du mich? Hat Jesus gefragt. Könnt ihr nachlesen, Johannes Kapitel 18. Warum schlägst du mich? Wenn ihr was Falsches oder Schlechtes gesagt habt, dann sag's mir. Wo bitte schön ist es im Gesetz erlaubt, ja, den Angeklagten zu schlagen? Nirgendwo. Bei Paulus so ähnlich. Paulus hat auch nicht reagiert, wie Jesus das gepredigt hat im Matthäus Kapitel 5, als man ihn geschlagen hat in der Apostelgeschichte. Knallt ein Gerichtsdiener dem Paulus eine? Ja, und Paulus, oder vielmehr der Hohepriester, befiehlt dem Paulus auf den Mund zu schlagen. Der Gerichtsdiener watscht ihn. Paulus steht auf und brüllt: Gott wird dich schlagen, du getünchte Wand! Ich sag euch mal was. Paulus war da nicht im Fleisch. Paulus hat da was erfasst. Er hat was ganz genau erkannt. Paulus war dem Mann gegenüber nicht bitter. Das war nicht der Zorn von Paulus, der da gesprochen hat, sondern das war eine Warnung. Denn wenn du der Gute bist, wenn du derjenige bist, der mit Gott geht, und man greift dich an, dann wird es so sein, dass der dir was tut, der lädt sein eigenes Unheil ein. Galaterbrief Kapitel 6, Vers 9, oder Sie müssen schnell nachschauen. Lass mich schnell schauen. Kapitel 7, da heißt es, Kapitel 6, Vers 7. Galater hat kein siebtes Kapitel, aber es hat Kapitel 6 hat einen siebten Vers. Da heißt es: Irrt euch nicht. Vertut euch da mal nicht, sagt Paulus. Macht mal da keinen Denkfehler. Was ein Mensch sät, wird er ernten. Wenn du einen heiligen Mann Gottes, der das Evangelium in Gnade und Kraft verkündigt, wenn du den befiehlst zu schlagen, dann bittest du darum, dass du geschlagen wirst. Wer sät, wird ernten. Sag mal mit mir, wer sät, wird ernten. Was er gesät hat. Schaut, die Mühlen Gottes, die mahlen langsam, aber die Urteile Gottes, die sind über die Maßen gerecht. Das ist der Grund, weshalb du dich nicht selber rächen brauchst, weshalb alle Bitterkeit deinerseits vollkommen überflüssig ist. Wenn man dir versucht zu schaden, wird Gott eine Mauer um dich herum sein, damit man dir nicht schaden kann. Erstens. Zweitens, derjenige, der dich angegriffen hat, wird selber angegriffen werden. Wer anderen eine Grube gräbt, steht in den Sprüchen bei Salomo, ist es keine Volksweisheit. Ich meine, natürlich ist es eine Volksweisheit, aber nur deswegen, was Salomo zuerst gesagt hat. Es ist keine exklusiv deutsche Volksweisheit. Wer anderen eine Grube gräbt, in anderen Worten, wenn also einer dir was antut, wenn einer dir ans Schienbein tritt, wenn einer dich mobbt, dann ist es so, dass der Mobbing auf sich einlädt, der lädt persönliche Katastrophen auf sich ein. Bei so einer Person, auf die bin ich doch nicht sauer. Die bemitleide ich doch, die bedauere ich doch. Seid ihr noch da? War ein völlig neuer Gedanke, gell? Oder zumindest neu zusammengesetzt. Fand ich super. Bin noch nicht fertig. Obwohl es schon gut wäre, wenn wir jetzt einfach wieder heimgehen würden. Nein, es wäre nicht gut, dass wir heimgehen würden. Aber wenn schon vorbei wäre, wäre schon gerade gut gewesen. Behaupte ich jetzt einfach einmal. Okay, wir gehen auf das jetzt ein bisschen ein. Bitterkeit, Fragezeichen, nein, danke. Du denkst dazu dran, wenn man dich versucht auszuboten, wenn man versucht, dir zu schaden, dann musst du bedenken, Gott hat die Mittel und die Möglichkeit, er hat die Fähigkeit, deine Situation hinzudrehen, wie er sie braucht. In Psalm 75 steht, irgendwo sind ein paar Verse, Beförderung oder Erhebung, das Wort ist natürlich das Wort für Beförderung. Beförderung, Aufstieg, kommt nicht von Norden oder von Süden, kommt nicht von einem Chef oder von seinen Abteilungsleitern, Beförderung kommt vom Herrn. Wenn Gott dir eine Tür auftut, dann kann kein Mensch die wieder zumachen. Und wenn man sie nimmt und die ins Gesicht hauen will, donk, donk, dann wird es trotzdem nicht klappen. sagst, ja, aber jetzt Pastor, ich befinde mich gerade auf der Arbeit in einer schwierigen Situation. Ich bin gerade bei der Beförderung übergangen worden oder irgendwie sowas. Du bist nicht übergangen worden. Gott prüft dich. Er schaut mal, ob dein Charakter okay ist. Ist es so wichtig für dich, dass du befördert wirst? Warum ist es so wichtig für dich? Hä? Wenn Gott dich befördert, dann baut er gleichzeitig sein Reich damit. Okay, dann hat er da einen Zweck damit. Wenn er dich in deiner jetzigen Position behält, dann behält er dich dort aus einem Grund. Mit Gott kannst du nicht verlieren. Sag mal mit mir, mit Gott kann ich nicht verlieren. Das ist Ding der Unmöglichkeit. Wenn du mit dem Herrn gehst, da ist das Wort Gottes sagt, kein Schwert, das wider dich geschmiedet ist, dem wird's gelingen. Auch wenn die Sturmflut gegen dich losbricht, es geht nicht von mir aus, sagt der Herr. Das sind Dinge, die musst du glauben. Die musst du dir innerlich anziehen. Du musst sagen, hey, ich bin der Gesegnete Gottes. Diese Verheißungen Gottes, die gelten mir. Und wenn man mir schaden will, man wird mir nicht schaden, man schadet sich selber. Wenn jemand einen Pfeil auf dich abschießt, dann ist dieser Pfeil ein Bumerang, obwohl er gerade ist. Der geht dann mal um die Welt, versteht ihr das? Dauert vielleicht seine Zeit und dann kommt er wieder und pfunk, plötzlich schaut die Pfeilspitze aus dem Bauch dessen heraus, der den Pfeil abgefeuert hat. Und du stehst und schaust und sagst, ach du Arme, lass mich dir helfen. Ich rufe die Rettungssanitäter. Ich möchte, dass wir sehen, dass wir keinen Grund haben, bitter zu werden. Gott ist mit uns, wer kann gegen uns sein? Aber warum haben dann so viele Menschen mit Bitterkeit zu tun? Ich habe neulich einen Bericht gelesen, hochinteressant. Da war ein Mann, war ein Methodistenprediger, ehemaliger, der in eine Gemeinde unserer Prägung dann gegangen ist, also in Sprachen geredet hat und geisterfüllt war. Der hatte jedoch Arthritis in den Händen. Die haben ausgesehen wie Dämonenklauen, diese Hände. Die haben nicht mehr ausgesehen wie normale menschliche Hände. Arthritis hat ihn furchtbar entstellt. Der konnte nicht mehr mal das Auto selber aufmachen. Dann hat der Prediger eine ähnliche Predigt gehalten, wie ich die heute Morgen versucht, so rüberzubringen. Mit dieser Botschaft von, hey, man kann dir nicht schaden. Gott benutzt die Dinge, die dir passieren, um dich zu entwickeln und zu bauen. Du musst allerdings dann natürlich mitmachen. Du kannst untergehen, ja. Oder du kannst auf dem Wasser laufen. Es kommt auf dich mehr an als auf dem Herrn. Du musst sagen, Herr, ja, ich glaube. Auch wenn ich jetzt hier nicht befördert worden bin, sondern seitlich verschoben worden bin. Dass du deinen Plan mit mir baust. Dass du dein Reich mit mir baust und deinen Plan mit mir hast. Gott baut sein Reich, nicht so sehr unser Reich, wisst ihr? Er ist nicht immer darauf aus, dass wir es locker leichteste Leben aller Zeiten haben, sondern er will, dass wir bereit sind, gewisse Härten auszuhalten, damit er sein Reich mit uns bauen kann. Es geht Gott ums Große und Ganze. Und wenn du in seinem Reich mitbaust, in seinem Plan mitarbeiten tust, dann wird es für dich zum Besten wirken. Wenn du dich dagegen sperrst, schwierig. Aber lass mich zurück zu meinem Methodistenprediger. Also der Pastor hat auch eine Botschaft gehalten, so ähnlich wie jetzt meine heute Morgen, nicht dieselbe offensichtlich, aber eine ähnliche, auch ein bisschen in diese Richtung. Und der Mann mit diesen Arthritis-Händen, der ist mal in sich gegangen und hat festgestellt, ja, ihm ist übelst mitgespielt worden, von hier und dort einer Person und von da drüben noch mal einer über die Jahre und Jahrzehnte hinweg. Und er hat an der Bitterkeit, die im ersten Moment alle überfällt, vermute ich jetzt einmal, an der hat er festgehalten. Und nachdem er festgehalten hat dran, ist er krank geworden an dieser Krankheit. Was konnte er tun? Er konnte zum Herrn sagen, dieser Mann, Vater Gott, ich werf meine Last auf dich, denn im 1. Petrusbrief, Kapitel 5, Vers 6, 7 und so weiter, da heißt's: Werft alle eure Sorgen auf ihn, alle eure Lasten, Bürden auf ihn, denn er sorgt für euch. Wenn Gott sich um dich sorgt, dann, und du hast eine Last, dann kannst du diese Last bei ihm ablegen und dann vertraust du, auch wenn sich nicht sofort was ändert. Oft ist es so, dass der Herr nicht sofort was ändert. Manchmal ändert er sofort was. Aber oft ist es so, dass du einfach weiter bleiben musst in dieser Situation eine Zeit lang. Und dann plötzlich passiert dieses Wunder und alles arrangiert sich um und plötzlich sind die Kulissen eines Lebens völlig anders. Und plötzlich bist du durchgebrochen und hast gesiegt. Und denkst, Mensch, das eigentlich im Natürlichen gibt es gar nicht. was andere versucht haben, mir zum Schaden zu machen, hat zu meinem Besten mitgewirkt. Schon die Verheißung, die Gott Jesus gegeben hat, gilt auch für dich, nämlich folgende. Der Baustein, den die Bauleute verworfen haben, ist zum Eckstein eines neuen Hauses geworden. Wenn dieser Baustein nicht verworfen worden wäre, wäre er nie zum Eckstein eines neuen Hauses geworden. Könnt ihr das sehen? Das ist immer der Plan Gottes. Wenn du also empfindest, du bist gerade weggeworfen worden, dann wisse, Gott baut jetzt auf dich ein noch größeres und schöneres Haus als vorher. Nur, was du machen musst, ist, du musst deine innere gute Einstellung der Zuversicht und des Glaubens behalten. Du darfst nicht bitter werden. Dein momentaner Mangel an Segen dürfte dich nicht so aus der Fassung bringen, dass du alles hinschmeißt und sagst, oh, hat ja doch keinen Sinn, und dann abfällst vom Herrn zum Schluss. Ja, oder vielleicht nur noch so ein Pseudo-Christentum führst. Der Herr möchte nicht, dass du dich durch die Kulissen deines Lebens schleppst wie ein Heuschreck in der Wüste. Ja, sich voller Schwere von einem Grausam zum nächsten schwingt. Das ist nicht der Plan Gottes für dich. Wenn du der Baustein bist, der verworfen worden ist, dann wisse, Gott baut dich ein woanders und er macht deine Situation, dein Leben besser. Allerdings musst du natürlich in der Zuversicht und im Glauben bleiben. Alle diese Dinge, von denen wir hier reden, alle Verheißungen Gottes, gelten nur für diejenigen, die sie glauben wollen, ernst nehmen und ihr Leben entsprechend gestalten. Du kannst prima im Gottesdienst kommen und ansonsten, ja, wenn du rausgehst aus dem Gottesdienst, dann wieder quasi deine religiöse Arbeitsübung getan haben, wieder zurückgehen zu deinem Computer und weiter Pornos anschauen. Kannst du machen, überhaupt kein Problem. Allerdings vermute ich dann mal ganz stark, dass du diesen Segen, von dem wir hier reden, nicht so ganz erleben wirst. Okay, wenn es bestimmte Punkte in deinem Leben gibt, dann musst du die von Herrn bringen. Denn das ist nämlich das Problem, das ist der Punkt. Wenn du feststellst, die Gnade Gottes, die erreicht mich irgendwie nicht mehr, dann machst du eine Tür auf für eine Wurzel der Bitterkeit. Habt ihr in der Zwischenzeit Hebräerbrief Kapitel 12 gefunden? Okay, dann sage ich euch jetzt noch ganz kurz, was mit meinem Methodistenprediger passiert ist. Der hat also diese Botschaften zur Kenntnis genommen, der hat vom Herrn gebracht, was seine Lasten waren. Er hat gesagt, Herr, eigentlich glaube ich schon, dass du für mich bist und mit mir bist. Meine Lebensumstände benutzen tust, um dein Reich zu bauen und mich zu segnen. Er hat die Last dem Herrn abgegeben, in einem ziemlich schlichten Gebet, war kein besonderes. Nach einigen Wochen kam dieser Mann zum Pastor, hat seine Hände auf den Tisch gelegt. Er sagt, Pastor, schau dir das mal an. Seine Hände waren wieder vollkommen geheilt, waren völlig normal. Es war so, als ob er einen neuen Satz Hände bekommen hätte. Die Hände von mit Arthritis und ohne Arthritis war keine Ähnlichkeit da. Aber es war offensichtlich derselbe Mann, ja. Kraft von Vergebung. Die Kraft, Bitterkeit loszulassen. Aber weißt du, Vergebung ist eine Sache. Du kannst jemandem vergeben und bitter bleiben. Wenn jemand bei mir Schulden hat und ich hasse ihn dafür, aber ich gehe her und zünde seinen Schuldschein an, dann ist der Schuldschein verbrannt. Der schuldet mir nichts mehr. Aber ich kann trotzdem immer noch sauer auf ihn sein. Merkt ihr das? Zu vergeben ist eine Rechtshandlung. Bitterkeit loszuwerden ist eine geistliche Übung. Da ist ein Unterschied. Müssen wir immer differenzieren. Da gibt es viel Verwirrung bei Christen. Wir sprechen vom Loswerden von Bitterkeit. Es ist nicht immer weiser, jemanden sofort blind zu vergeben. Na? Da können wir jetzt viel drüber sagen. Wenn jemand Buße getan hat, und du dem vergeben hast, dann heißt es nicht, dass jetzt alles wieder ist wie früher. Das muss jetzt erst einmal ein wenig Früchte der Buße tun. Also gute Werke tun, dass man sieht, er hat wirklich Buße getan. Seid ihr noch da? Hier, du darfst also nicht töricht sein hier. Nur weil ein Mörder sich bekehrt hat und behauptet, das würde er nie mehr tun, würde ich den deswegen nicht auf freien Fuß lassen. Im Gegenteil, der muss halt jetzt ein bisschen weggesperrt werden. Für die nächsten 20 Jahre oder so. Warum sollen wir dem vertrauen? Der hat uns keinen Grund gegeben. Und muss halt ein bisschen mit dem leben, was er da getan hat. Okay, nochmal zurück. Gott kompensiert unser Leiden mit Gnade. Wenn es irgendwo nicht klappt, habe ich festgestellt, klappt es auf einem anderen Gebiet besonders gut. Wenn du in der Familie Schwierigkeiten hast, klappt es im Beruf besonders gut. Wenn es im Beruf besonders schlecht klappt, dann ist dein Familienleben Freude und Wonne. Kann gut sein, ja, dass es sich immer wieder hin und her ein wenig abwechselt. Wisst ihr, warum das so ist? Weil Gott unser Leid kompensiert mit Segen. Das ist ein Mechanismus bei Gott. Wenn Leiden kommt, kommt Trost. Im 2. Korintherbrief Kapitel 1, gleich in den ersten Versen, ich empfehle euch die mal zu lesen, ist hochinteressant. Da sagt Paulus, dass der Trost Gottes wirksam wird im geduldigen Ertragen derselben Leiden, die wir auch leiden. Also, kommt Leiden, wird der Trost Gottes wirksam. Der Trost Gottes, das heißt die Hilfe Gottes, der Segen Gottes, wird wirksam durchs Leiden. Das ist ein gewisser Automatismus, das ist hochinteressant. Musst du mal studieren. Wenn besonders große Krisen vor der Tür stehen, kann es gut sein, dass Gott besonders deutlich zu dir spricht. Mit Träumen, mit Visionen, mit Dingen, die dich erschüttern bis ins Mark, damit du gewarnt bist. Wenn alles glatt läuft, kann sein, dass du empfindest, Gott hat noch nie zu mir gesprochen. Hey, sei froh. Sei froh, wenn er das nicht muss, denn das bedeutet, hey, es ist alles gut. Wenn ein Engel dir erscheint und du einen Traum in der Nacht hast und gleichzeitig eine weitere Offenbarung kommt und der Herr dir auf der Straße begegnet, dann kann es gut sein, dass du durch gewisse Anfechtungen durchgehst. Bei Paulus war es so ähnlich. Der Herr ist dem Paulus begegnet, und im nächsten Moment ist er gesteinigt worden. Als er allerdings gesteinigt war, ist er in den dritten Himmel entrückt worden, war beim Herrn in der Zeit, hat Dinge gehört, die man nicht aussprechen kann, hat Dinge gesehen, über die man nicht reden kann, wunderbare Sachen. Und dann kam er wieder zurück und hat wieder weitergelebt. Hier unten auf der Erde ist aufgestanden, offensichtlich hat er ihn geheilt, ja, nach dieser Zerschlagung, dieser Steinigung, und ist wieder zurückgegangen in die Stadt, in der man ihn gerade gesteinigt hat. Aber da hatten die Menschen dann keine Energie, nochmal Steine auf ihn zu werfen. Da haben sie ihn in Ruhe gelassen. So einer war Paulus, ein Stehaufmännlein. Auch heute wäre ich gesteinigt, halb so wild. Gottes Kraft macht mich wieder lebendig und er geht wieder zurück in die Höhle des Löwen. Leute, das muss unsere Einstellung sein. Ja, sie haben mich getreten, sie sind auf mir herumgehüpft. Puh, na und? Der Segen Gottes ist mit mir, gehe wieder zurück in dieselbe Umgebung. Musste diese Haltung, diese Gesinnung, schau, die wächst in einem nicht von heute auf morgen. Der muss man Raum geben in den Gedanken, da muss man drüber nachdenken. Denn ich habe es gerade schon gesagt, das Natürliche hier unten auf dieser gefallenen Welt ist, Gedanken der Entmutigung und des Losertums zu haben. Und ich bin ein Opfer und immer ich und ich kann nicht. Da musst du dann dich absichtlich umerziehen. Es ist schwieriger. Es ist dreimal so schwer, gute Gedanken des Sieges zu haben, als Gedanken der Niedergeschlagenheit und des Opferstatus. Du bringst manche Menschen völlig aus der Fassung, wenn du zu ihnen sagst, hey, du bist ein Sieger. Wenn ich ein Sieger wäre, das würde bedeuten, ich müsste ja mein ganzes Leben umstellen. Ich müsste völlig anders durch die Welt gehen. Ich könnte keine Stunden am Tag mehr im Selbstmitleidsbad verbringen. Was mache ich dann nur? Das ist für manche so revolutionär, die packen das einfach nicht. Aber ich will, dass wir das packen. Ich will, dass wir Segen erleben, dass wir Land einnehmen. Nicht immer nur verteidigen, was wir schon haben, meine Güte, sondern richtig Land einnehmen, von Sieg zu Sieg gehen, von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, von Gnade zu Gnade, von Kraft zu Kraft, preis dem Herrn. Die Sache ist, die ist wie im Berufsleben auch. Mit jeder geistlichen Beförderung steigen die Anforderungen auf dich und es kann ein wenig härter werden. Wenn du ein Botenjunge in der Firma bist, wirst du wenig Druck haben. Wenn du aber befördert bist und jetzt bist du plötzlich der Abteilungsleiter, du verdienst vielleicht doppelt so viel wie die anderen, aber du hast auch doppelt so viel Druck wie die anderen. Die anderen sehen nur dein Firmenauto, aber die anderen sehen nicht die existenziellen Kämpfe, die du durchmachst. Vor ein paar Jahren hat ein Bauunternehmer aus dem Hessischen mit mir geredet. Hat gemeint, ja, er hat schiefe Deals getan, versteht er? Er hat sich auf linke Deals eingelassen. Hat hier ein bisschen betrogen und da ein bisschen falsche Rechnungen gestellt und so weiter und so fort. Dann sind sie ihm draufgekommen. Oh, und er war Christ zu dem Zeitpunkt schon. Ein geldliebender, habsüchtiger Christ. Menschen, die der Herr liebt. Als sie ihm dann drauf kamen, haben seine Knie gewackelt. Und er ist in seiner Villa ins Kaminzimmer gegangen und hat sich dort hingekniet, hinter den Kamin, ja, auf seine Knie und hat gebetet. Hat sich am Schürhaken quasi festgehalten und hat gebetet. Herr, mach was. Und der Herr ist gnädig und barmherzig, langsam zum Zorn und groß an Gnade. Wenn er sogar den bösen König Manasse aus dem Gefängnis in Babylon befreit hat, wieder zum König gemacht hat in Jerusalem, dann kann er das auch mit betrügerischen Bauunternehmen. Der hat sein Leben also in Ordnung gebracht, hat seine Strafen bezahlt und ist aufgefahren wie ein Adler. Ist wieder zu Geld gekommen, hat wieder Millionen gescheffelt, Halleluja, und unterstützt jetzt massiv das Reich Gottes. Manche Dienste, weiß ich zufällig, ja, da kommen zwischen 50% und 80% aus der Schatulle eines Mannes. Finde ich ganz interessant. Ja, solche Gaben von einzelnen Leuten kannst du eigentlich nicht annehmen, weil viele Menschen, vor allem wenn sie habsüchtige Christen sind, die einen Haufen Geld haben, dann sind an diesen Gaben immer Stricke, Schnüre. Und zum Schluss bist du dann die Marionette dieser Personen. Hey, ich habe dir doch hier diese 500.000 gegeben. Jetzt nennst du gefälligst das Gottesdienstauditorium nach mir. Das ist dann der Kunibert-Reichsaal. Wenn aber, pass mal auf, wenn einer aber durch ein tiefes Tal der Demütigung gegangen ist, selber existenzielle Not hatte, der Herr ihn gewendet hat, seine Situation gewendet hat und jetzt wieder aufgefahren ist wie ein Adler, der ist geläutert. Wenn der dann 500.000 austeilt, den er einen Dienst gibt, dann sind da keine Stricke mehr dran. Dann will der nicht mehr Marionette spielen, sondern der will Reich Gottes bauen. Und ich sage euch mal, dann war, in dem Fall war es gut, dass der gedemütigt worden ist, dass der am Abgrund stand, denn es hat ihn geläutert und zu einem besseren Menschen gemacht. Natürlich war das hart für den, aber es war auch gut für ihn. Halleluja. Hebräer Kapitel 12. Seid ihr immer noch Hebräer oder ist die Bibel in der Zwischenzeit wieder zugefallen? Nein. Wir lesen jetzt hier mal ein wenig, denn es geht ja heute Morgen um Bitterkeit. Vers 14. Jagt dem Frieden mit allen nach. Das hat Jesus in der Bergpredigt gemeint, als er gesagt hat, liebt eure Feinde. Sei du kein Hasser, sondern sei du jemand, mit dem man auskommt. Du musst nicht unbedingt harmlos sein. Okay? Wenn jemand dir schadet und du bringst die Sache vor den Herrn, dann kannst du ruhig sagen, Herr, du siehst, wie dieser Mensch, der mir jetzt schaden will, auf Abwägen ist. Herr, erzieh den. Schlag den mit Menschenschlägen. Wend deine Gnade nicht von ihm ab, aber erzieh ihn. Und Herr, ich gebe dir die Last über ihn jetzt an dich ab. Schau, wenn die Menschen wissen, dass Gott deine Gebete erhört, dann werden sie keine Lust mehr haben, sich mit dir irgendwie zu streiten. Für manche von uns ist das ein völlig neuer Gedanke. Du meinst, ich soll nicht mehr vors Amtsgericht ziehen von Richter so und so? Ja genau, du elender Prozesshansel, du Trauriger. Ruf nicht wegen jeder blödsinnigen Kleinigkeit deinen Anwalt an, sondern ruf den Anwalt oben an. Jesus ist dein Beistand, Tröster. Parakletes ist das griechische Wort und dieses Wort bedeutet nichts anderes als Anwalt. Er ist ein Beistand. Schau, die Sache, unser Problem ist, lass mir den Gedanken hier mal einfügen, noch schnell. Unser Problem ist, dass wir wollen, dass sofort was passiert. Versteht ihr? Jemand hat uns geschadet, jetzt wollen wir, dass der sofort irgendwie, Herr, mach mich zum Werkzeug deines Zorns. Meine Frau hat gerade ein neues Nudelholz gekauft, es ist noch nicht eingeweiht. So, das Problem mit dem menschlichen Zorn ist folgender. Dein menschlicher Zorn ist unweigerlich korrumpiert durch deine fleischliche Komponente. Jakobus Kapitel 1, Vers 20. Da heißt's, der Zorn eines Mannes wirkt nicht Gottes Gerechtigkeit. Also, wenn du zornig bist, dann beiß in ein Stück Süßholz, damit du dir die Zähne nicht wehtust. Nicht in den Hartholzhals deiner Gitarre. Und übergib's dem Herrn und wart, bis deine Wut abgeebbt ist. Aber reagier dann nicht. Dein Zorn, dein Hass, deine Rachebedürfnisse, die entspringen nicht der Gerechtigkeit Gottes und die werden auch die Gerechtigkeit Gottes nicht wirken. Versteht ihr? In halbzivilisierten, unbesiedelten, rauen Gebieten, wie im Texas von 1850, welcher mir, da ist so diese raue Gerechtigkeit, der Ranger muss durchgreifen, da ist es angebracht. Aber wir leben in so einer Gesellschaft nicht. Okay, die meisten von uns haben kein Gewehr mehr im Schrank. Oder wenn ein Besucher heranreitet, in unseren Driveway einbiegt, in unsere Einfahrt reinbiegt, dann gehen wir nicht mit der geschlagenen Schrotflinte raus, ja? Fremder, was willst du? Machen wir nicht mehr. Wir sind anders drauf heutzutage. Wir müssen uns nicht mehr selber rächen und so weiter. Aber so weit bin ich jetzt noch nicht. Jagt dem Frieden mit allen nach und der Heiligung, ohne die niemand den Herrn schauen wird. Da hatten wir ja neulich ein paar Gespräche drüber, über Heiligung, sonst wirst du den Herrn nicht sehen, ihr erinnert euch. Gibt Dinge, die veranlassen, dass du zurückgelassen wirst bei der Entrückung. Sprechen wir heute nicht mehr drüber. Paulus greift diesen Gedanken jedoch hier auf. Vers 15 jetzt. Achtet darauf, dass nicht jemand an der Gnade Gottes Mangel leide. Dass nicht irgendeine Wurzel der Bitterkeit aufsprosse und euch zur Last werde und durch sie viele verunreinigt werden. Okay, der Schreiber des Hebräerbriefs spricht hier von Wurzeln der Bitterkeit, die zu einer Last für die Gemeinde werden können und die viele verunreinigen können. Wovon spricht der Mann? Er spricht davon, dass es eine Situation geben kann im Leben von Menschen, in denen eine Wurzel der Bitterkeit nach unten wächst, ins Herz hinein. Eine Wurzel sieht man nicht. Die ist verborgen vom Erdreich. Was man allerdings sieht, ist die Frucht. Die Frucht von Bitterkeit, die Frucht von Liebe kann man sehen irgendwann und die Frucht von Bitterkeit auch. Ist nämlich unweigerlich Hass und Probleme. Wenn Bitterkeit im Herzen eines Menschen vorhanden ist, dann bringt die Frucht in Form von Lasten für andere, Probleme für andere. Irgendwann bricht da ein Streit aus, sagt Paulus hier, in den betreffenden Gemeinden, wo es Bitterkeit gibt. Und dann entsteht vielleicht eine Schlammschlacht und es wird furchtbar hin und her gestritten. Und zum Schluss verunreinigt es viele, weil die Menschen sich gezwungen fühlen oder geneigt fühlen, je nach Veranlagung, ja, Partei zu ergreifen, versteht er? Und dann kann es hin und her geben und Gemeinden teilen sich. Das ist ganz bedauerlich, sowas gibt's. Deswegen sagt Paulus, hey, lasst gar nicht erst so weit kommen. Habt eure Augen offen und schaut mal, dass es nicht so ist, dass eine Wurzel der Bitterkeit aufsprost. Wie entsteht eine Wurzel der Bitterkeit im Herzen eines Menschen? Die Lösung steht hier. Im Eingang von Vers 15. Achtet drauf, dass nicht jemand an der Gnade Gottes Mangel leide. Wenn jemand in seinem Leben an der Gnade Gottes Mangel leidet, dann bedeutet das, er fühlt keinen Segen mehr. Er fühlt sich von Gott verlassen. Er hat schon lange keine Gebetserhörungen mehr erlebt. Seine Gefühle sind nicht besonders erbaulich. Er vergleicht sich mit anderen. Dem geht's viel besser als mir. Und ich arbeite mindestens genauso hart. Und zum Schluss haben wir die Situation, dass der Glaube einer Person in sich zusammengefallen ist, wie ein Hefeteig, der aufgegangen ist und zusammengefallen ist. Dann haben wir ein Problem. Das Problem mit der Wurzel der Bitterkeit ist, dass jemand glaubt, er kommt zu kurz. Dass jemand glaubt, Gott hilft mir gar nicht. Jemand hat das Empfinden, ich stehe auf der Leitung und es kommt kein Segen durch zu mir. Könnt ihr das sehen? Aber jetzt passt mal auf, hier heißt es nicht, beachte darauf, dass Gott nicht jemandem die Gnade vorenthält. Sondern hier heißt es, dass nicht jemand von der Gnade Gottes zurückbleibe. An wem liegt's? An Gott oder an der Person? Hält Gott die Gnade zurück oder bleibt die betreffende Person von der Gnade Gottes zurück? Die Schuld ist eindeutig, hört mal, die Schuld ist eindeutig bei der Person, die die Gnade nicht empfängt. Du sagst, Mensch, das kann doch wohl nicht wahr sein. Pastor, was sagst denn du hier? Leute, wir müssen der Realität ins Auge schauen. Wenn du in deinem Herzen empfindest, kein Segen, dann musst du natürlich zunächst einmal fragen, warum. Wenn du aber empfindest, hey, ich lebe eigentlich mit dem Herrn, ich versuche schon alles richtig zu machen. Ich gehe mit ihm, bin freundlich zu meinen Mitmenschen und trotzdem kriege ich immer wieder die Keule drauf. Dann musst du dich jetzt entscheiden. Entweder du sagst, ja, Gott hat mich verlassen. Ich glaube zwar an Jesus, bin eine freundliche, bin eine gebefreudige Person. Ich habe schon seit 20 Jahren meine Frau nicht mehr geschlagen. Und solche Dinge. Aber Gott hat mich trotzdem verlassen. Ich mache alles richtig, aber Gott mag mich nicht mehr. Wenn du dieses Empfinden hast, dann muss ja Bitterkeit in dir drinnen sprossen. Natürlich rummelt es und dampft es dann in dir drinnen. Okay, ist doch klar. Wenn ich glauben würde, dass Gott nicht mehr mit mir ist, dann wäre ich auch entsetzt. Die Wahrheit ist jedoch, Gott ist überhaupt nicht fertig mit dir. Er hat dich überhaupt nicht verlassen. Ja, aber warum mache ich dann alles richtig und kriege trotzdem die Keule? Vielleicht will Gott deinen Charakter testen, weil eine Beförderung ansteht. Der König David, ein junger Mann, 17-jähriger Bub, also mit 17 bist du noch nicht so reif. Aber David war ein Mann nach dem Herzen Gottes, sein Herz war voller Glauben. Er hat geglaubt, dass Gott mit ihm ist. Er hat geglaubt, dass er unbesiegbar ist, weil er einen Bund mit Gott hat. Dieser Bund ging auf Abraham, Isaak und Jakob zurück. Ja, und da drin hat er gelebt, das hat er geglaubt. Er gehört zum auserwählten Volk Gottes, er gehört zum Stamm Juda, preist dem Herrn. Sieg und Segen ist über dem verheißen. Das hat David als 15, 16, 17-Jähriger geglaubt. Dann ist er eines Tages mal runtergegangen, ja, in die Schlachtreihen und hat gesehen, hier stehen die Philister, da stehen die Israeliten. Die stehen sich gegenüber und schreien Beleidigungen hin und her, von einem Camp zum anderen. Aber kämpfen tun sie nie. Und am Abend kommt dann der Goliath, ein 3 Meter, 2,50 Meter, 3 Meter großer Riese, kommt raus aus dem Camp, ja. Der kommt quasi über den kleinen Hügel drüber. Erst sieht man den Kopf, dann sieht man den ganzen Kerl. Dann steht er auf dem Hügel drauf und brüllt und schreit wie ein Löwe. Und alle Israeliten, die ihn hören, schmeißen ihre Stangen und ihre Schwerter weg und laufen davon. Und David steht allein da und sagt, was ist mit euch los? Der verflucht unserem Gott im Namen seiner Götter. Der verflucht uns, haha, auserwähltes Volk. So ein Witz, der sagt solche Sachen zu uns, kann ja wohl nicht wahr sein. Gott wird ihn uns übergeben. Und dann sind die Leute sauer auf David. Die Brüder von David kommen und sagen zu ihm, hey, spinnst du? Wir sind ausgewachsene Krieger und wir packen dich nicht. Und du bist dann der hergelaufene 17-Jährige und du tönst hier. Du willst ja bloß die Schlacht anschauen, du willst ja bloß Blut fließen sehen. Du bist ein Gaffer, hau ab. Und David sagt, nö. Und wandert weiter, lässt ihn einfach stehen, den Kritiker. Und ihr wisst, wie es ausgeht. Er wird zum König gebracht, weil er gar so viel Zuversicht ausstrahlt, dieser David. Glauben, das ist Glaube, diese Zuversicht. Ich habe einen Bund mit Gott, ihr auch, was ist los mit euch? Wir können den locker klopfen, überhaupt kein Problem. Aber keiner glaubt, das ist das Problem. Ja, ich bin zwar der Saul jetzt, ich bin zwar der von Gott auserwählte König, aber aus irgendeinem Grund hat Gott uns verlassen. Und dann kommt David an, ja. Goliath kommt, verflucht David, verflucht ihn im Namen seiner Götter. David sagt ihm, was Sache ist, ich werde dich gleich den Vögeln füttern, deinen Leichnam. Im Namen meines Gottes komme ich. Und dann besiegt er ihn. Und dann ist ein großer Sieg in Israel. Und der Ruf Davids als Überwinder und Sieger ist begründet. Das Volk glaubt dann, dass David ein echter Überwinder ist, ein echter Sieger ist und Glauben hat, einen Draht, einen heißen Draht zu Gott hat. Wenn du mal einen Goliath erschlägst, ja, dann merken die Menschen das und sagen, hey, wow, ja, ein Mann Gottes, eine Frau Gottes. Wir haben ein offenes Ohr was für das, was die Person sagt. Und dann passiert was. Saul wird so eifersüchtig, dass er, obwohl David ihm nichts Böses getan hat, im Gegenteil, David macht Musik für ihn, David spielt Gitarre für ihn. Und Saul, der böse König, nimmt den Speer und schmeißt ihn auf den David und will den David an die Wand pinnen. Und David meint, der mag mich nicht. stellt die Gitarre weg und flieht und flüchtet sich von Höhle zu Höhle in den Wäldern. Und ihr könnt mal manche der Psalmen lesen. Oh Gott, was habe ich nur falsch gemacht? Was habe ich nur falsch gemacht? David, nichts hast du falsch gemacht. Herr, ich war gemobbt vom König, von seinen Elitetruppen. Das ganze Volk mag mich nicht mehr. Ich muss mich zurückziehen in die Wälder. Warum, Gott, warum? Du jahrelang, 20, 10 Jahre lang oder so lange, wie das halt ging, hat sich David zurückziehen müssen, obwohl er nichts falsch gemacht hat. Wisst ihr warum? Gott hat seinen Charakter gebaut. Gott hat seinen Charakter geprüft. Er hat ihn auf seine Position als König, als Herrscher vorbereitet. Als Herrscher musst du kühl bleiben. Als Herrscher musst du, oder überhaupt als jemand in Autoritätsposition, musst du nicht zornig reagieren und so. Du darfst dich nicht von deinen Emotionen beherrschen lassen. So, du musst immer kühl bleiben. Sagen wir mal Amen. Und dazu musst du eben trainiert werden. Und David ist entsprechend trainiert worden. Und wir wissen, der Mann Saul starb von der Hand der Philister. Und dann haben die Juden, und auch später die restlichen Israeliten, haben dann David zu ihrem König gemacht. Der Segen hat dann bei David angeklopft, als die Zeit reif war. Sag mal mit mir, Beförderung kommt, wenn die Zeit reif ist. Denn wenn Gott dich befördert und du bist nicht reif, brichst du zusammen und es ist gar nichts. Und jetzt hast du natürlich die Möglichkeit, dir im Fleisch zu helfen. Zu sagen, ja, das geht mal alles so langsam, das dauert mal alles so lang. Ich war auf der Arbeit ständig gemobbt. Und du schmeißt hin und fängst woanders wieder bei ganz unten an. Dabei, hör mal zu, dabei kann sein, dass Gott darauf hingearbeitet hat, dir die gesamte Firma zuzuwenden. Ich habe eine Hammergeschichte gehört. Allerdings ist die in Amerika passiert. Macht nichts, klingt auch für uns gut oder ist bei uns gut. Es war ein christlicher Automechaniker. Und zwar ein Diesel-Spezialist, ein LKW-Spezialist. Und die anderen Mechaniker und Mechatroniker auf seiner Arbeit, die waren keine Christen. Und die haben ihn auflaufen lassen, versteht ihr? Die haben ihm das Werkzeug versteckt. Die haben ihn wie den Letzten behandelt. Und er ist treu und brav auf die Arbeit gegangen, hat die anderen gemieden, kann man ihm nicht verübeln, und hat seine Arbeit gemacht. Das ging Jahr ein, Jahr aus. Jahr ein, Jahr aus war er derjenige, der Besondere war. Derjenige, der Komische war, der Einzelgänger. Derjenige, mit dem keiner so richtig was anfangen konnte. Okay, die Jahre gingen ins Land. Nach einigen Jahren hat der Chef, also der Besitzer dieser Firma, ihn zu sich gebeten, ins Büro. Dieser Besitzer dieser Firma, der hat mit dem Tagesgeschäft nichts zu tun gehabt. Der war der Besitzer von mehreren dieser Läden oder Service-Stationen da, ihr wisst ja, so wie ATU bei uns oder Vergölz und diese Dinge. Der kam also und hat ihn in sein Büro gebeten, in einem anderen Teil der Stadt. Und hat gemeint, hey, ich habe viele gute Sachen über dich gehört. Und der Mechaniker hat gemeint, interessant, ich kenne dich gar nicht so. Keine Ahnung, wo der was Gutes gehört hat. Und hat gemeint, ich bin jetzt alt, ich bin reich. Ich will diese Firma abgeben. Und ich würde sie gerne dir geben. Und dieser LKW-Mechaniker, versteht ihr, ein Mechaniker, jetzt kein Ingenieur oder Spezialist oder so, sondern einfach einer, der jeden Tag seine Arbeit brav getan hat, der gearbeitet hat, als würde er für Jesus arbeiten und nicht für einen Menschen. Der kriegt jetzt dieses Angebot. Und der Mann hat gemeint, hey, hören Sie zu, Chef, ich kann mir das nicht leisten. Ich verdiene zwar okay, aber ich habe nicht die Millionen, um meine Firma zu kaufen. Und der Besitzer hat gemeint, nein, du verstehst das falsch. Ich will sie nicht verkaufen, ich will sie dir übertragen. Ich habe schon Geld, ich bin schon reich. Außerdem bin ich alt, was will ich jetzt mit noch mehr Geld? Ich muss jetzt meine Jahre damit zubringen, das Geld, das ich verdient habe, wieder auszugeben. Ich will dir das Ding einfach überschreiben. Und dieser Mechaniker ist in sich gegangen, hat überlegt und hat dann gemeint, ja, Chef. Und man hat diese Firma ihm übertragen. Von da an war er wieder der, mit dem keiner was anfangen konnte. Aber keiner hat mir gewagt, was über ihn zu sagen. Denn jetzt war er der Besitzer, jetzt war er der Chef. Er war der Unterste und der Hinterste und der Letzte. Und jetzt ist er plötzlich befördert worden und er war der Chef über alle. Sowas kann der Herr auch machen. Allerdings braucht er deine Leidensfähigkeit. Er wird deine Leidensfähigkeit testen. Er wird deine Geduld testen. Er wird testen, ob du würdig bist, ja, solche Verantwortung zu haben. So mein Vorschlag in Güte heute Morgen. Verzicht auf Rache und diese Dinge. Und sei dir im Klaren darüber, du hast nicht nötig, bitter zu sein. Du hast es nicht nötig. Gott kämpft für dich. Und wo Rache angebracht ist, sagt das Wort Gottes, rächt euch nicht selber, sondern übergebt die Sache mir, denn meine ist die Rache, ich will vergelten, spricht der Herr. Und wenn der Herr vergilt, dann ist es immer zum Besten für alle und er ist gerecht in allen Dingen. Amen. Muss mal schauen, vielleicht kommen wir nächste Woche nochmal auf diesen Sachverhalt zurück, denn der ist extrem wichtig. Der ist extrem wichtig. Der wird dich gesund erhalten und zum Sieger machen, wenn du ihn beherzigen tust. Aber wie heute Morgen, ja, lass uns mal gut sein. Amen.